Gerhard Schweitzer. Islam verstehen. Geschichte, Kultur und Politik. Bildungslücken können gefährlich sein und bilden den idealen Nährboden für populistische Stimmungsmache und Manipulationen. Das gilt gerade auch für das Reizthema Islam. Selbsternannte Experten machen sich die Unwissenheit der Massen zunutze, um ein Zerrbild des Islams zu entwerfen und mal eben einen ganzen Kulturkreis zu verunglimpfen. Glaubt man ihnen, ist der Islam nichts weiter als eine intolerante und gewaltbereite Religion. Ein weitaus differenzierteres Bild zeichnen dagegen die Blinks zu Islam verstehen von 2016. Sie erklären dir das komplizierte Verhältnis zwischen islamischer Welt und dem Westen und beleuchten dabei auch die pikanten Details, von den kolonialen Bestrebungen und falschen Interventionen des Westens bis hin zum rücksichtslosen Fanatismus radikaler Islamisten. Blink Nummer 1. Im Westen herrschen viele Vorurteile gegenüber dem Islam. Das Wort Dschihad hat unsere Welt verändert. Im Namen des Heiligen Kriegs werden weltweit Gräueltaten begangen. Doch es gibt auch viele Missverständnisse darüber, was der Koran und die islamische Tradition unter einem solchen Glaubenskrieg versteht. Einem der wohl weitreichendsten Vorurteile zufolge seien beispielsweise Glaubenskriege untrennbar mit dem Islam verbunden. Doch nur wenige wissen, dass die Angst vor dem sogenannten Heiligen Krieg bereits eine jahrhundertealte Vorgeschichte hat. Sie entstammt nämlich einer Zeit, als arabische und türkische Muslime weite Teile der Welt eroberten. Im 7. Jahrhundert fielen arabische Muslime in Nordafrika ein und eroberten auch weite Teile Asiens. Seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts änderte sich das politische Gleichgewicht im Nahen Osten, nachdem das Byzantinische Reich immer mehr Gebiete an die aus Zentralasien stammenden Seldschuken abtreten mussten. Und seit dem 13. Jahrhundert begannen die Osmanen, ihr Reich gezielt nach Westen zu erweitern und standen schließlich mit Armeen 1529 und 1683 vor den Toren Wiens. Diese Feldzüge und mit ihnen der Heilige Krieg gehören allerdings in die Geschichtsbücher, denn sie haben mit der heutigen Situation rein gar nichts gemeinsam. Auch wird dem Islam oft vorgeworfen, er sei intolerant. Wie das Beispiel um die Moscheen in Marokko zeigt, beruht allerdings auch dieses Vorurteil in vielen Fällen auf Missverständnissen. In marokkanischen Moscheen ist Nichtgläubigen der Zutritt strengstens untersagt. Doch statt mit Intoleranz gegenüber Andersgläubigen hat dieses Verbot mehr mit Selbstschutz zu tun. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren die marokkanischen Moscheen nämlich für jeden frei zugänglich. Doch dann drangen während der Besatzungszeit immer wieder französische Soldaten in die Moscheen ein und erschossen politisch Verfolgte, die dort Asyl gesucht hatten. Erst als Folge dieser traumatischen Ereignisse führte man strengere Regeln für den Besuch der Moscheen ein. Außerdem heißt es im Westen oft, der Islam sei von seinem gesamten ihm zugrunde liegenden Denken her rückständig. Ein kurzer Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch, dass der muslimische Orient dem mittelalterlichen Europa zwischen dem 8. bis 13. Jahrhundert weit überlegen war. Die islamische Welt hatte die besseren Bibliotheken und Universitäten, die bedeutenderen Philosophen und Wissenschaftler und auch der allgemeine Lebensstandard war bedeutend höher. Diese Zeit wird daher auch gerne das goldene Zeitalter des Islam genannt. Dem Islam ist übrigens auch die Rettung der Schriften von Platon, Aristoteles, Hippokrates, Euklid und Pythagoras zu verdanken. Denn es waren muslimische Besatzer, die Abschriften davon in den eroberten Städten sammelten und übersetzten, während die Griechen und Römer ihre Tradition mit der Übernahme des Christentums kappten und diese bedeutenden Schriften verbrannten. Erst im Zuge einer langwierigen europäischen Industrialisierung, weitreichenden gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen kippte das Machtverhältnis zwischen dem Westen und dem Islam zugunsten der militärisch expandierenden europäischen Staaten. Doch die Vorbehalte gegenüber dem Islam haben sich über Jahrhunderte tief ins kollektive Gedächtnis des Westens gegraben. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie ist der Islam denn dann wirklich? Dieser Frage wollen wir uns in den folgenden Blinks widmen. Blink Nummer 2. Der Islam respektiert Christentum und Judentum, sieht aber nur im Koran eine unverfälschte Botschaft Gottes. Immer wieder hört man, der Islam dulde neben sich keinen anderen Glauben. Doch stimmt das überhaupt? Oder handelt es sich hier nur um ein weiteres Vorurteil, das der Westen gegenüber dem Orient hegt? Tatsächlich lehnt der Islam weder den christlichen noch den jüdischen Glauben ab. Er wirft diesen Religionen lediglich vor, dass ihre Schriften, also Bibel und Tora, die Botschaft Gottes im Laufe der Jahrhunderte verfälscht hätten. Beide Texte seien beispielsweise von mehreren Autoren verfasst bzw. umgeschrieben worden. Außerdem erschien die finale Fassung der Bibel erst mehrere hundert Jahre, nachdem Jesus gestorben war. Mohammeds Text sei hingegen rein, denn Mohammed erhielt die unverfälschte Botschaft Gottes direkt von dem Erzengel Gabriel, der ihm auf dem Berg Hira in der Nähe von Mekka erschien. In einem Zeitraum von 23 Jahren verkündete Mohammed nun diese göttliche Botschaft. Manche dieser Offenbarungen wurden bereits zu Lebzeiten Mohammeds schriftlich festgehalten und von ihm kommentiert. Kurz nach seinem Tod begann man mit der gezielten schriftlichen Zusammenstellung der angesammelten Texte und wörtlichen Überlieferungen. Diese Unmittelbarkeit macht ihn für die Muslime zur unverfälschten Urschrift und den Islam zur überlegenen, da reinen Religion. Dennoch kamen Christen und Juden historisch gesehen stets eine besondere Stellung in islamischen Gesellschaften zu, die auf die Haltung des Propheten Mohammed selbst zurückgeht. Dieser verfügte nämlich, dass man weder Christen noch Juden zum islamischen Glauben zwingen dürfe, glaubten diese doch bereits an denselben Gott wie die Muslime. Wie tolerant Muslime gegenüber Christen waren, zeigt das folgende Beispiel. Nachdem Muslime im Jahr 635 das bis dahin christlich geprägte Damaskus erobert hatten, bauten sie den östlichen Teil der christlichen Johannesbasilika zur Moschee um, den Westteil überließen sie jedoch weiterhin den Christen. Wenn Muslime heute gewaltsam gegen Christen und Juden vorgehen, dann richtet sich dies in der Regel weniger gegen deren Religionen als gegen den westlichen Imperialismus. Jene gewaltbereiten Muslime werfen dem Westen einen seit den Kreuzzügen anhaltenden Missionierungseifer vor, der inzwischen allerdings nicht mehr nach Christianisierung, sondern nach der Verwestlichung der gesamten Welt strebe. Im israelischen Staat sehen diese Muslime einen Vorposten der imperialistischen Bestrebungen des Westens im Nahen Osten. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, warum viele Muslime säkularisierte westliche Gesellschaften für gottlos und moralisch verderbt halten. Denn aus Sicht dieser Muslime handeln westliche Staaten nicht aus religiösen oder ethischen Motiven, sondern aus rein ökonomischen Interessen. Gegen gläubige Anhänger des Juden- und Christentums verbietet der Koran also jedwede Handlungen. Gegen Abtrünnige der eigenen Religion gehen Muslime hingegen umso härter vor. Dies zeigt sich unter anderem an den verhärteten Fronten zwischen Sunniten und Schiiten. Blink Nummer 3. Der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten entlädt sich in Gewalt und führt zur Radikalisierung. Auch du hast wahrscheinlich schon einmal vom Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten gehört, der die muslimische Glaubensgemeinschaft bis heute spaltet wie kein zweiter. Doch nur wenige wissen, wie lange dieser Konflikt schon besteht. Er reicht zurück bis ins Jahr 632, dem Jahr nämlich, in dem der Prophet Mohammed starb. Mit Mohammeds Tod stellte sich die Frage, wer sein Nachfolger werden und damit zum Kalifen aufsteigen sollte. Die Mehrheit dachte, der künftige Kalif müsse vor allem ein vorbildlicher Muslim und Araber sein. Doch eine kleinere Gruppe wollte ausschließlich Kandidaten aus der Familie Mohammeds als potenzielle Nachfolger akzeptieren. Da sich beide Gruppen nicht einigen konnten, kam es schließlich zur Spaltung. Die kleinere Gruppe ernannte für sich Mohammeds Schwiegersohn Ali zum Kalifen und nannte sich Shi'at Ali, was so viel heißt wie die Partei Alis. Aus ihnen sollten später die Schiiten werden, also die Parteianhänger Alis. Die wesentlich größere Gruppe, die einen anderen Kalifen wählte, bezeichnete sich als Sunniten. Bis heute betrachten die Schiiten Ali und dessen Sohn Hussein als Propheten, deren Auslegungen des Korans für Schiiten als zusätzliche Glaubensquellen gelten. Sunniten hingegen folgen ausschließlich den Lehren Mohammeds und dem Koran. Zahlenmäßig sind die Schiiten den Sunniten bis heute weit unterlegen. Rund 90% aller Muslime weltweit sind Sunniten. Dieses ungleiche Verhältnis führte beispielsweise in Saudi-Arabien zur Unterdrückung der schiitischen Minderheit. Da die dort regierende Dynastie dem sogenannten Wahhabismus anhängt, einer fundamentalistischen Strömung, die den islamischen Glauben von möglichen Verfälschungen reinhalten will, darf auf saudischem Staatsgebiet einzig und allein ein strenger sunnitischer Islam praktiziert werden. Schiiten dürfen ihren Glauben hier kaum ausüben. Unterdrückung führt allerdings auch zur Radikalisierung. Im Libanon gründeten unterdrückte Schiiten im Jahr 1982 die Organisation Hisbollah. Im Iran kam es im Jahr 1979 zu einer Revolution, die radikale Schiiten an die Macht brachte. Ihr Führer Ruhollah Khomeini verbot den streng sunnitischen Wahhabiten daraufhin, die heiligen Stätten in Mekka zu verwalten. In der Folge kam es 1987 in Mekka zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit mehr als 400 Toten. Einen Sonderfall stellt der Irak dar, der zwar eine schiitische Mehrheit hat, aber dennoch von Sunniten regiert wurde. Im Ersten Golfkrieg kämpften die irakischen Sunniten gemeinsam mit den irakischen Schiiten gegen die iranischen Schiiten. Doch die irakischen Sunniten unter Saddam Hussein radikalisierten sich, nachdem sie im Zuge des Einmarsches der USA ihre Macht an die Schiiten verloren. Aus dieser Radikalisierung gingen Al-Qaida und später der IS hervor. Blink Nummer 4. Christentum und Islam sind enger miteinander verwandt, als es auf den ersten Blick erscheint. Wir Menschen neigen dazu, eher Unterschiede als Gemeinsamkeiten wahrzunehmen. Dazu sind wir evolutionär veranlagt. Doch auch wenn Westlern der Islam in vielerlei Hinsicht fremd erscheinen mag, sind die islamische und die christliche Religion doch überaus eng miteinander verwandt. So beten beide Religionen zu ein und demselben Gott. Allah ist schlicht die arabische Bezeichnung für den einen gemeinsamen Gott aller monotheistischen Religionen. Auch die Mutter Jesu sowie viele der Jünger werden sowohl von Christen als auch von Muslimen verehrt. Der Koran lehnt Maria zwar als Mutter Gottes ab, dennoch glauben auch die Muslime an die Jungfrauengeburt. Nur gilt Jesus im Islam eben nicht als Gottes Sohn, dafür aber nach Mohammed als zweitwichtigster Prophet, weshalb auch er von Muslimen verehrt wird. Die geistige Verwandtschaft zwischen Christentum und Islam ist jedoch auch Quelle zahlreicher Konflikte. Problematisch ist beispielsweise, dass sowohl das Christentum als auch der Islam für sich reklamieren, im Besitz der einzig wahren göttlichen Offenbarung zu sein. Hierin liegt auch der Grund, warum beide Religionen einen solchen Drang zur Missionierung aufweisen. Und das, obwohl sowohl die Bibel als auch der Koran eigentlich jede Form von Bekehrungszwang ablehnen. Auch sprechen sich Geistliche beider Religionen gleichermaßen öffentlich gegen jegliche Form des religiösen Fanatismus aus. Stattdessen bemühen sie sich, die verhärteten Fronten aufzulockern und rufen dazu auf, sich auf die Gemeinsamkeiten beider Lehren zu besinnen. Der Islamrat für Europa versicherte beispielsweise im Jahr 1973, auf die Missionierung von Christen zu verzichten. 11 Jahre zuvor hatte Papst Johannes der 23. bereits öffentlich zugesichert, den Dialog mit anderen Konfessionen zu verstärken. In der Folge kam es nach 738-jähriger Unterbrechung am 13. September 1974 in der ehemaligen Moschee in Cordoba erstmals wieder zu einem islamischen Gottesdienst. Und im Jahr 2001 konnte Johannes Paul II. In der Umayyaden-Moschee in Damaskus gemeinsam mit muslimischen Geistlichen beten. Blink Nummer 5. In der Geschichte gab es immer wieder Versuche, die islamische Welt zu säkularisieren. Seit der europäischen Aufklärung und der damit verbundenen Säkularisierung des Staates ist die Religionsfreiheit fest in der westlichen Welt verankert. Doch auch in der muslimischen Welt gab es immer wieder Säkularisierungsversuche. Ohnehin war die muslimische Welt einst viel säkularer und offener als die christliche. Wie wir bereits gesehen haben, war der Orient dem Westen bis ins Mittelalter hinein kulturell weit überlegen. Was nicht zuletzt an der intellektuellen Offenheit lag, die damals in weiten Teilen der islamischen Welt herrschte. Während das Christentum viele antike griechische Denker wie Aristoteles, Pythagoras und Hippokrates als Ketzer verdammte, studierten muslimische Gelehrte fleißig deren Werke. Erst als orthodoxe muslimische Theologen im Spätmittelalter dafür sorgten, weltoffenes Denken aus Schulen und Universitäten zu verbannen, verlor der Orient eben jenen intellektuellen Vorsprung gegenüber dem Westen. In dieser Zeit wuchsen Staat und Religion zur Einheit zusammen. Ab dem 18. Jahrhundert zeigten sich die Europäer dann auch militärisch und wirtschaftlich überlegen und begannen damit, Gebiete des Osmanischen Reichs zu erobern. Dies veranlasste die dortigen Herrscher dazu, Militär und Verwaltung zu modernisieren. Um 1870 wurde sogar in weiten Teilen des Osmanischen Reiches ein bürgerliches Gesetzbuch eingeführt und das Gesetz der Scharia damit eingeschränkt. Die größte säkulare Zäsur ergab sich jedoch unter Kemal Atatürk, der eine türkische Moderne einleitete. Als Staatsoberhaupt regierte Atatürk die Türkei von 1923 bis zu seinem Tod im Jahr 1938 und setzte in dieser Zeit den Islam als Staatsreligion ab. Koranschulen beispielsweise ließ er schließen. Religion wurde in dieser Phase mehr und mehr zur Privatsache. Erst nach dem Tod Atatürks hob man die strikte Trennung von Staat und Religion nach und nach wieder auf. Die harte Säkularisierung traumatisierte seine Landsleute jedoch in gewisser Weise. Die Bevölkerung stürzte diese Zäsur in eine tiefe Verunsicherung. Zur gleichen Zeit, etwa ab 1928, entstand auch als Gegenreaktion in Ägypten die erste moderne fundamentalistische Bewegung, die Muslimbruderschaft. Blink Nummer 6. Die Toleranz des Islams gegenüber anderen Religionen steht meist im Schatten von politischen Konflikten und Machtkalkül. Einige Kritiker des Islams sind davon überzeugt, der Koran selbst rufe zu Intoleranz und Gewalt auf. Doch stimmt das wirklich? Die Antwort lautet nein. Tatsächlich fordert der Koran Muslime ausdrücklich zur Toleranz gegenüber Christen und Juden auf und schreibt sogar vor, dass Kalifen, Sultane und Emire Christen und Juden vor Übergriffen und Anfeindungen zu schützen und deren Religion zu respektieren haben. Wenn Muslime Christen oder Juden angreifen, hängt dies daher oft weniger mit religiösen Motiven als mit politischen Konflikten zusammen. Die Massaker an armenischen Christen gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts fielen beispielsweise in eine Zeit, in der sich diese gegen die Herrschaft des Osmanenreiches auflehnten und sich anschickten, einen unabhängigen Staat zu gründen. Und auch Atatürks Kampf gegen die Kurden entsprang deren Autonomiebestrebungen. Und auch in jüngerer Zeit ist der Motor der Gewalt in einigen arabischen Staaten weniger die im Koran verankerte Glaubenslehre, denn politische Machtkämpfe. Doch schauen wir uns den Hintergrund etwas genauer an. Ende der 1940er Jahre gründete sich die sozialistisch gefärbte Baath-Partei, deren Ziel es war, die muslimischen Gesellschaften zu reformieren. Aus dieser Partei gingen in Syrien als Führer Hafiz al-Assad und im Irak Saddam Hussein hervor. Zunächst strebten beide Politiker nach Säkularisierung, sie setzten Bildungsreformen durch und sprachen sich sogar für die Emanzipation der Frauen aus. Doch gegen Ende des 20. Jahrhunderts erhielten muslimische Gruppen erneut starken Zulauf, nachdem sie infolge der Säkularisierungsprozesse über Jahrzehnte verfolgt wurden und ihren ehemaligen gesellschaftlichen Einfluss verloren hatten. Sie traten nun mit einem starken gesellschaftlichen und kulturellen Engagement auf, während sich die Staaten mit dem Beginn der Liberalisierung und dem Niedergang der ehemaligen Sowjetunion, welche viele arabische Staaten über Jahre hinweg finanziell und militärisch unterstützten, immer mehr zurückzogen. Die Folge war, dass die Führungen der säkular ausgerichteten Staaten sich veranlasst sahen, diesen Kräften mehr und mehr Zugeständnisse machen zu müssen. Auch die zuvor säkular orientierten Führer der Baath-Partei vertraten ihre Ziele nun bald im Gewand des Islams. Wie dieser religiöse Opportunismus konkret aussah, zeigt das Beispiel Saddam Husseins. Ab 1990 sprach dieser plötzlich vom Heiligen Krieg, um gegen den ungläubigen Westen vorzugehen, der nach dem Untergang der ehemaligen Sowjetunion das politische Vakuum im Nahen Osten nun für sich nutzen wollte. Dabei war es offensichtlich, dass er den Glauben nur vorschob, um seine Macht als Führer zu sichern und sich die Unterstützung weiterer Bevölkerungsanteile zu sichern. Und auch Länder wie Syrien, Ägypten, Algerien oder Tunesien, die sich eigentlich zur Idee eines säkularen Staates bekannten, mussten auf den wachsenden konservativen Widerstand innerhalb der Bevölkerung reagieren und ihr Bekenntnis zum Islam bekräftigen. Blink Nummer 7. Der Westen trug dazu bei, dass sich Konflikte in muslimisch geprägten Staaten zuspitzten. Heute wissen wir, dass der Westen seinen Teil dazu beitrug, viele Konflikte im arabischen Raum aufzuheizen. Doch was ist der Grund dafür und welche Rolle spielten dabei koloniale Bestrebungen? Sicher ist, westliche Mächte haben im 20. Jahrhundert immer wieder in die Gefüge arabischer Staaten eingegriffen und so Kriege, aber auch religiöse Radikalisierungstendenzen begünstigt. Gerade orthodoxe Muslime fürchteten, ihre Religion und Gesellschaft würden verwestlicht. Diese Angst befeuerte bestehende Spannungen zusätzlich. Die Kolonialmächte England und Frankreich machten muslimische Staaten oft wirtschaftlich und militärisch von sich abhängig. Dies führte zu sozialen Ungerechtigkeiten, die sich mitunter in einem offenen Bürgerkrieg entluden, wie zum Beispiel im Libanon. Um ihre Macht im Libanon zu zementieren, verbündeten sich die Franzosen mit libanesischen Christen und gewährten diesen Rechte, die ihren zahlenmäßig überlegenen muslimischen Landsleuten verwehrt blieben. Nach dem Abzug der französischen Besatzer kam es im Jahr 1975 dann zum Bürgerkrieg zwischen Christen und Muslimen. Doch wie wir sehen, entsprang der Krieg keinem Glaubenskonflikt, sondern der von außen erzeugten sozialen Ungleichheit zwischen Christen und Muslimen. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Die USA waren die treibende Kraft, die den Irak im Krieg gegen den Iran mit Geld und Waffen unterstützte. Diese Einmischung machte das Land aber auch instabil, vor allem wirtschaftlich. So war der Irak nach 8 Jahren derart verschuldet, dass Saddam Hussein im Jahr 1990 entschied, in Kuwait einzumarschieren. Die Folge? 4 Tage später verhängte der Sicherheitsrat der UN eine nahezu totale Wirtschaftsblockade gegen den Irak. Innerhalb nur weniger Jahre starben 500.000 Iraker, davon über 100.000 Kinder, an den Folgen dieses Embargos. Seit dieser Zeit hängt außerdem das Damoklesschwert eines drohenden Bürgerkriegs über dem Staat. Eine säkular orientierte, religiös tolerante Bürgerschicht fehlt, sodass sich der Staat zusehends entlang religiöser und ethnischer Grenzlinien spaltete. Und ganz am Ende der Kette aus Kolonialisierung, sozialer Ungerechtigkeit und Armut folgt die Radikalisierung einiger islamischer Gruppen. Doch dazu mehr im nächsten Blink. Blink Nummer 8. Religiöser Fundamentalismus bietet eine Form von Orientierung und gedeiht daher besonders gut zu Krisenzeiten. Bis zu den 1970er Jahren spielten radikale islamistische Bewegungen in muslimischen Ländern kaum eine Rolle. Doch angesichts der Vielfalt an möglichen Rollenbildern und Lebensentwürfen, die heutzutage zur Verfügung stehen, verlieren viele Menschen die Orientierung. In einer solchen Situation erscheint für manche Muslime der religiöse Fundamentalismus plötzlich attraktiv. Indem er zwar strenge, doch verbindliche Werte vorgibt, weist er immerhin auch eine klare Richtung und bietet damit Orientierungshilfe. Der Aufstieg des Fundamentalismus lässt sich vor diesem Hintergrund also nicht zuletzt als antimodernistischer Protest begreifen. Die zunehmende Islamisierung spiegelt somit die Krise der Moderne. Fundamentalismus kann sich aber auch dann besonders gut ausbreiten, wenn ein Land in einer sehr kritischen Lage steckt. Das zeigt das Beispiel Ägyptens, das erst in den 1970er Jahren eine starke Islamisierung erlebte. Zuvor dominierte unter Präsident Nasser in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eine säkular-nationalistische Bewegung. Nachdem diese scheiterte, geriet das Land jedoch in eine tiefe Krise. In weiten Teilen Ägyptens kam es zur Landflucht zugunsten der Städte, sodass in Kairos Altstadtviertel Bab as-Sharia auf 1 Quadratkilometer plötzlich bis zu 153.000 Menschen zusammengepfercht lebten. Zum Vergleich, selbst im dicht besiedelten Frankfurt leben auf der gleichen Fläche nur in etwa 2.900 Menschen. Nachdem der Diktator Mubarak im Jahr 2011 während des arabischen Frühlings zurücktreten musste, gingen knapp 70% der Wählerstimmen an 2 Parteien mit islamistischer und antidemokratischer Tendenz. Eine davon war die fundamentalistische Muslimbruderschaft. Sie hatte in den Jahren zuvor in den Moscheen Sozialprogramme mit Geld aus Saudi-Arabien ins Leben gerufen und damit viele Menschen vor dem Verhungern gerettet. Auch im Iran gelangte mit dem Ayatollah Ruhollah Khomeini ein Islamist an die Macht, als das Land in bitterer Armut lebte. Wurde zuvor berichtet, dass der Koran die Missionierung und Gewalt gegen Christen und Juden verbietet, lässt sich dies nur schwer mit der Radikalisierung vereinbaren. Doch islamistische Terrororganisationen machen sich teilweise ganz gezielt fehlende Korankenntnisse zunutze und radikalisieren vor allem eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Um diese Gruppe soll es im nächsten Blink gehen. Blink Nummer 9. Al-Qaida und der Islamische Staat haben gemeinsame Wurzeln und operieren international. Im Juni 2014 proklamiert der Salafist Abu Bakr al-Baghdadi in Mossul die Herrschaft des Islamischen Staates und lässt sich gleich selbst zum Kalifen ausrufen. Sehen wir uns einmal an, wie es zum scheinbar rasanten Aufstieg des IS kommen konnte, also jener Terrororganisation, die den sittlich verkommenen Westen vernichten will. Erste radikal-islamistische Widerstandsgruppen bildeten sich in den 1960er und 1970er Jahren in arabischen Flüchtlingslagern. Im Jahr 1967, nach dem Sechstagekrieg zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten, hatte der radikale Islamismus erstmals großen Zulauf. Im Westjordanland gründete sich die sunnitische Bruderschaft Hamas, im Libanon die Hisbollah. Aus eben dieser Tradition islamistischer Widerstandsgruppen gingen dann auch zwei jüngere Terrororganisationen hervor. Im Jahr 1989 Al-Qaida und 2006 die Terrormiliz Islamischer Staat. Nach der Gründung des IS arbeiteten beide Organisationen zunächst zusammen. Al-Baghdadi war zu dieser Zeit noch ein hochrangiges Mitglied des sogenannten Shura-Rats der Al-Qaida. Als der IS jedoch auch Gebiete im Irak und Syrien einnahm, kam es zur Spaltung der beiden Fraktionen. An die Lehren des Korans bezüglich des Umgangs mit anderen Religionen hält sich allerdings keine der beiden Gruppierungen. Andersgläubige stellen sie vor die Wahl: Auswandern, konvertieren oder sterben. Die Al-Qaida zersplitterte im Laufe der Jahre in verschiedene kleinere Terrororganisationen und verlor so an Einfluss. Der Islamische Staat hingegen war 2016 größer und mächtiger denn je, und zwar auch, weil er Unterstützung durch ehemalige Funktionäre, Agenten und Offiziere des gestürzten irakischen Präsidenten Saddam Hussein erhielt. Im Gegensatz zu älteren Bewegungen wie der Hamas und der Hisbollah sind Al-Qaida und der IS die ersten radikal-religiösen Milizen, die international operieren. Ziel der Organisationen ist es, ein islamisches Kalifat über nationale Grenzen hinweg zu errichten. Schon der Gründer Al-Qaidas, Osama bin Laden, beschränkte seine Ambitionen nicht auf seinen Heimatstaat Saudi-Arabien, sondern knüpfte auch Bündnisse mit islamistischen Organisationen in anderen Ländern. Aber was genau macht den IS für viele Muslime so attraktiv? Die meisten von denen, die sich dem IS anschließen, stammen aus dem Nahen Osten und Nordafrika und kommen aus Staaten mit hoher Arbeitslosigkeit und schlechten Perspektiven. Der IS lockt dabei vor allem junge Muslime an, die in ihrer Heimat kaum Chancen auf eine aussichtsreiche Zukunft haben. Doch auch in Deutschland rechnete der Verfassungsschutz im Mai 2016 über 8.600 Muslime der radikal-islamistischen Szene zu. Unter ihnen sind auch viele Jugendliche. Selbstmordattentate und die Videobotschaften der Terrororganisationen verbreiten weltweit Angst. Und sie verzerren westliche Vorstellungen vom Islam so sehr ins Negative, dass uns mitunter selbst syrische Kriegsflüchtlinge als Bedrohung erscheinen. Dieses Problem schauen wir uns im nächsten und letzten Blink etwas genauer an. Blink Nummer 10. Die Angst vor Überfremdung ist unbegründet und unsere Wirtschaft braucht Zuwanderung. Als im Herbst 2015 die enorme Welle von Geflüchteten und Migranten Europa und schließlich auch Deutschland erreichte, überwogen zunächst Mitgefühl und Zuversicht innerhalb der deutschen Bevölkerung. Angela Merkels "Wir schaffen das" war in aller Munde. Doch neben den hoffnungsvollen wurden schnell auch populistische Stimmen immer lauter. Eine der Ängste, die im Zusammenhang mit Migration immer wieder auftaucht, ist die Sorge, die Zugewanderten nehmen den Einheimischen die Arbeitsplätze weg. Dabei ist diese Befürchtung vollkommen unbegründet. Allein Deutschland braucht jährlich weit über eine halbe Million Zuwanderer, um die Zahl der Erwerbstätigen und damit der nötigen Beitragszahler für unser Sozialversicherungssystem aufrechterhalten zu können. Außerdem schaffen auch die Zuwanderer selbst neue Arbeitsplätze. Im Jahr 2000 schufen beispielsweise 50.000 türkischstämmige Unternehmer in Deutschland mehr als 200.000 neue Stellen. Wesentlich grundlegender ist jedoch die Angst vor Überfremdung, die uns laut Meinung vieler Populisten bevorsteht, wenn wir die Zuwanderung nicht sofort stoppen. Vor allem rechte Medien sind gut darin, die Furcht davor in der Bevölkerung zu schüren. Dass sie darin teils sehr erfolgreich sind, macht das Ganze nur umso problematischer. Neu sind diese Parolen jedoch nicht. Bereits in den 1980er Jahren ging die Angst um, das westliche Abendland sei bedroht von einer Migrationsflut aus islamischen Ländern. Fremdenfeindliche Organisationen wie Pegida behaupten, Einwanderung bekämpfen zu müssen, um die Kultur des Westens vor einer Islamisierung des Abendlandes zu retten. In einer Studie der Universität Leipzig aus dem Jahr 2016 gab etwa die Hälfte aller Befragten an, sie fühlten sich durch die vielen Muslime manchmal wie fremd im eigenen Land. Die Statistik zeigt jedoch, dass eine derartige Angst unbegründet ist. So belief sich der Anteil der Bevölkerung muslimischen Glaubens im Jahr 2009 in Deutschland auf lediglich 5%. Die Furcht vor der Überfremdung wird zudem nicht selten von Kulturrassismus begleitet. Kulturrassisten erkennt man daran, dass sie die eigene Kultur gegenüber allen anderen für überlegen halten. Dabei nehmen Kulturrassisten Muslime als eine einzige homogene Masse wahr, anstatt die Unterschiede und reale Vielzahl muslimischer Kulturkreise und Strömungen anzuerkennen. Vorurteile, Kulturrassismus und Fremdenfeindlichkeit stärken jedoch den radikalen Islam. Viele islamistische Parteigänger entwickeln ihre fundamentalistische Weltsicht nämlich nicht in ihrer Heimat, sondern in der Fremde, und zwar als Reaktion auf Zurückweisungen und Isolation. Aufklärung, Auseinandersetzung und der Abbau von Vorurteilen auf allen Seiten würden hingegen helfen, Verständnis für die jeweils andere Religion aufzubauen und eine friedliche Koexistenz zu sichern. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Islam verstehen von Gerhard Schweitzer angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Den Islam gibt es nicht. Es handelt sich dabei vielmehr um eine ausgesprochen vielfältige Religion, die für viele hundert Millionen Gläubige etwas vollkommen anderes ist als das, was IS oder Al-Qaida proklamieren, wobei letzteres leider das westliche Bild vom Islam prägt. Wenn wir Vorurteile überwinden und die jeweils andere Religion besser verstehen wollen, dann lohnt es sich, genauer auf die islamische und die christliche Kulturgeschichte zu schauen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Islam verstehen als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.